ARD.
Willkommen zu unserem Büchermontag. Am Mikrofon ist Knut Kortzen. Die Leipziger Buchmesse, die an diesem Mittwoch eröffnet wird, wirft ihre Schatten voraus, auch in dieser Ausgabe des Büchermagazins, in der wir über das Gastland Norwegen genauso sprechen werden wie über einen der Romane, die für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik nominiert sind. Halbinsel heißt Christine Bilkaus nominierter Roman und er spielt im nordfriesischen Wattenmeer.
Bei meinen Romanfiguren finde ich, dass das Watt in bestimmten Situationen ihre Ängste hervorlockt. Die Angst der Mutter um das Kind, die Angst, dass einem überhaupt auch im Leben, wenn man da so durchmarschieren muss, zwischendurch die Kraft verlässt, dass man mit den anderen nicht mithalten kann, zum Beispiel auch, wenn man in einer Gruppe wandert. Und an anderen Stellen legt das Watt aber auch die Stärken von den beiden Figuren frei, finde ich.
Soweit Christine Bilkau. Mehr über ihren Roman Halbinsel dann in dieser Stunde. Und noch ein anderer Nominierter kommt zu Wort bei uns, Christian Kracht, der sehr selten nur Interviews gibt. Mit uns aber hat er geredet über seinen Roman R, der übrigens auch in Teilen in Norwegen spielt.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Unter dem Motto Traum im Frühling präsentieren sich ab Donnerstag zahlreiche norwegische Autorinnen und Autoren auf der Leipziger Buchmesse. Und über diesen Auftritt der norwegischen Gegenwartsliteratur in Leipzig will ich sprechen mit zwei ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet. Mit Anja Höfer, Journalistin und derzeit Teil des Norla-Teams, also des Teams von Norwegian Literature Abroad, das den Gastlandauftritt Norwegens organisiert, und mit dem Literaturvermittler und RBB-Kollegen Thomas Böhm, ebenfalls Teil des Norla-Teams. Beide haben zusammen den Podcast Norwegen, der Büchersnack, produziert und sind mir jetzt einerseits aus Oslo, andererseits aus Leipzig bzw. Halle zugeschaltet. Hallo Anja, hallo Thomas.
Hallo meine
Lieben. Hi.
Anja, du bist die Frau vor Ort. Du lebst in Oslo, weil dein Mann Norweger ist, richtig?
Das stimmt. Mein Mann ist Norweger. Wir haben fast 10 Jahre in Deutschland gelebt und haben dann vor einigen Jahren beschlossen, das war mitten in der Corona-Zeit, haben wir beschlossen, nach Norwegen zu ziehen. Und so kam ich hierher nach Oslo und ich muss sagen, ich hab's nicht bereut. Es ist wirklich sehr schön hier. Die Luft ist gut und die norwegische Literatur, die ist natürlich auch toll.
Wenn du auf die Dank Norla, also dank Norwegian Literature Abroad, dem norwegischen Literaturförderprogramm, hierzulande bestens vertretene norwegische Literaturszene blickst, wie wichtig würdest du sagen, ist für die Norwegerinnen und Norweger der deutsche Buchmarkt?
Es ist einfach der wichtigste Markt. Also die meisten Bücher, die Norwegen exportiert, die gehen tatsächlich nach Deutschland. Es gibt ja offensichtlich ein wirklich enormes Interesse an Norwegen überhaupt und eben auch an der norwegischen Literatur. 2019 war Norwegen ja schon einmal Gastland. Das war auf der Frankfurter Buchmesse und da wurde ein Rekord gebrochen. Es wurden nämlich so viele Bücher eines Gastlandes verkauft wie noch nie vorher. Und es ist vermutlich kein Zufall, dass Norwegen jetzt 6 Jahre später auch nach Leipzig eingeladen wurde. Der Auftritt war wirklich ein großer Erfolg in Frankfurt. Und die norwegischen Autoren sind ja auch echt bekannt in Deutschland. Also zum Beispiel Maja Lunde, die ist regelmäßig auf der Spiegel-Bestsellerliste. Karl-Ove Knausgard hat auch seine Fangemeinde in Deutschland. Bei den Krimis sind es Jo Nesbø, Trude Teige, Anne Holt. Und noch zwei interessante Zahlen. 2019 wurden fast 300 Bücher aus dem Norwegischen ins Deutsche übersetzt und aus dem Deutschen ins Norwegische ganze 40. Das ist leider ein etwas einseitiges Interesse, aber ein extrem großes von deutscher Seite immerhin.
Thomas, du hast den von Anja gerade erwähnten Ehrengastauftritt Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse 2019 mitorganisiert. Jetzt legen die Norweger in Leipzig schon wieder so einen Auftritt hin. Der ist zwar nicht ganz so groß wie der in Frankfurt, vermute ich, kann sich aber durchaus sehen lassen. Einer meiner liebsten norwegischen Autoren, Thomas Espedal aus Bergen, der soeben bei Mattes und Salz ein Buch mit dem schönen Titel Lust vorgelegt hat, ist zum Beispiel auch in Leipzig. Wer noch? Mach uns doch mal ein bisschen Lust.
Ich fange mal mit ein paar bekannten Namen an. Erik Fosnes Hansen kommt, dessen Roman Choral am Ende der Reise war ja einer der ersten norwegischen Bestseller hier in Deutschland, auch in den 1990er Jahren. Es kommt Trude Teige, von der Anja gerade gesprochen hat, die ist bekannt geworden als Krimi-Autorin, hatte dann mit ihren historischen Romanen wie Als Großmutter im Regen tanzte ja auch hierzulande großen Erfolg. Vigdis Hjorth kommt, über die mal jemand gesagt hat, die sei ein nationaler Literaturschatz, die schon erwähnten Maja Lunde, Karl-Ove Knausbart. Literaturpreisträger Jon Fosse kommt nicht, der hat aber einen neuen Text geschickt, den der Schauspieler Joachim Krohl bei der Eröffnung des Programms lesen wird. Ich könnte lange weitermachen. Es sind insgesamt 50 Autorinnen und Autoren. Die kommen, viele Genres werden vorgestellt. Sachbücher, Kinder, Jugendbücher, Mangas. Norwegen ist halt, auch wenn die immer bescheidenen Norweger das nie so formulieren würden, Norwegen ist halt eine literarische Supermacht.
Ja, die Bescheidenheit, die ist einfach durch das Jante-Gesetz schon gewährleistet, ja, so oder? Man darf einfach nicht sich zu sehr in den Mittelpunkt stellen.
So ist es.
Ja, Trude Teige hast du erwähnt. Ich finde, die ist eine ganz spannende Figur. Das habe ich kürzlich erst erfahren. Die ist in Norwegen eine ganz große Nummer als Fernsehmoderatorin lange Zeit gewesen und hat sich dann aber aufs Romaneschreiben kapriziert.
Ja, und dementsprechend großartig ist sie auch in der Vermittlung ihrer Bücher. Ich habe sie letztes Jahr schon in Leipzig auf der Buchmesse kennengelernt, die Art und Weise, wie sie über ihre Bücher, die die norwegische Geschichte nochmal neu perspektivieren, spricht, ist ganz bemerkenswert. Und sie erzählt über wenig bekannte Kapitel der norwegischen Geschichte. Also zum Beispiel, dass Norwegen mal sowas wie eine Kolonialmacht im Südpazifik gewesen ist, dass Norweger Erfahrungen gemacht haben, nicht nur in Norwegen, sondern auch an anderen Orten im Zweiten Weltkrieg. Und sie hat mit ihren Büchern tatsächlich sowas wie ein neues Sprechen über die norwegische Geschichte möglich gemacht, einen neuen Zugang zur norwegischen Literatur. Und das ist ja mit das Beste, was Literatur leisten kann, spannende Geschichten zu erzählen, aber dann ein neues gesellschaftliches Gespräch zu eröffnen.
Einen Gastland-Pavillon gibt es, glaube ich, nicht in Leipzig, dafür aber einen Gastland-Stand. Thomas, du bist ja schon in Leipzig. Steht da schon alles auf der Messe? Seid ihr schon startklar?
Ja, wir haben ja schon längst angefangen. Wir machen nämlich schon seit dem Wochenende ein Programm für die Menschen hier in Leipzig. Es gibt nämlich, und das ist purer Zufall, aber einen glücklicheren Zufall gibt es gar nicht, es gibt nämlich einen neuen Roman eines norwegischen Autors, Tore Renberg, der spielt Ende des 17. Jahrhunderts in Leipzig. Der heißt die Lungenschwindprobe. Diese Lungenschwindprobe, das ist ein rechtsmedizinischer Beweis, der damals zum ersten Mal zur Anwendung kam, um ein 15-jähriges Mädchen zu retten, die angeblich ihr neugeborenes Kind umgebracht hatte und der drohte die Todesstrafe. Und diese Beweisführung mit der Lungenschwindprobe war der Anfang der europäischen Rechtsmedizin überhaupt. Und der Anwalt, der sie in diesen Prozess eingebracht hat, war der Leipziger Christian Thomasius, der Vater der deutschen Aufklärung. Ich hatte von all diesen Sachen noch nie gehört. Alle Leipziger, mit denen ich gesprochen habe, auch nicht. Wir haben also das Buch hier am Wochenende zelebriert. Norwegische Literatur und Leipziger Stadtgeschichte in einem mit Lesung und sogar mit einer Stadtführung von Tore Renberg auf den Spuren seines Romans. Also nochmal, wir haben schon angefangen.
Anja, Mette Marit, die norwegische Kronprinzessin, kommt so wie schon beim Ehrengast Tritt Norwegens in Frankfurt diese Woche auch nach Leipzig, eröffnet das norwegische Gastlandprogramm und den norwegischen Stand auf der Messe. Die versteht sich schon auch als große Literaturbotschafterin, Mette Marit, oder?
Ja, unbedingt. Mette Marit ist selbst eine begeisterte Leserin und setzt sich wirklich sehr für die Literatur ein. Sie ist ja tatsächlich, ich glaube seit 2016 oder so, offizielle Botschafterin für die norwegische Literatur und reist als solche auch ziemlich viel herum. Sie nimmt jedes Jahr an ganz vielen sehr unterschiedlichen literarischen Veranstaltungen teil. Das geht von Vorlesestunden für Kinder bis zu den großen Literaturfestivals. Da gibt es einige in Norwegen. Und in Norwegen haben auch schon sehr viele Bibliotheken Besuch von der Kronprinzessin erhalten. Auch Bibliotheken gibt es reichlich, gemessen an der Bevölkerungszahl in Norwegen. Und sie selbst hat mal gesagt, ich kann mir ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen.
Thomas, du wolltest noch ergänzen?
Nein, wenn man jetzt wenn man von Bibliotheken spricht, wenn man über die Literaturförderung spricht, da kann man so weit ausholen, da ist wirklich Norbert Vorbild, wie Literaturförderung, wie Verlagsförderung, wie Autorenförderung aussehen kann. Ich mache nur ein ganz kurzes Beispiel. Es gibt in Norwegen zum Beispiel Stipendien für Autoren, die auf 10 Jahre angelegt sind. Das gibt es hierzulande nicht, hier kriegt man vielleicht mal ein Werkstipendium oder mal ein Jahr. 10 Jahre angelegt. Warum? Damit sich Schriftstellerin nicht entscheiden müssen, ob sie eine Familie gründen oder ob sie ihr literarisches Werk fortsetzen. Und weil es das für Frauen gibt, gibt es das auch für Männer. Und wenn man weiß, dass man 10 Jahre lang in Ruhe schreiben kann, dann kommen natürlich auch die entsprechend hochqualitativen Werke raus, wie wir sie eben aus Norwegen kennen.
Mit den hierzulande von euch schon erwähnten beliebten Autoren Maja Lunde und Karl-Ove Knausgård sind auch 2 Superstars der Norweger in Leipzig eben vertreten. Aber es werden ja rund 50 Autoren anreisen und die ganze Bandbreite repräsentieren. Aus euren Worten klingt jetzt schon heraus, der Status der Literatur in Norwegen, der gesellschaftliche Stellenwert, ist ein anderer als hierzulande. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also man sieht ja auch viele Bildschirme inzwischen. Die Norweger sind ja auch sehr digital unterwegs, eigentlich noch digitaler als Deutschland. Aber ich glaube, die Literatur hat immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Und unter den Jugendlichen ist auch was sehr Interessantes zu beobachten, nämlich eine große Sehnsucht nach dem Analogen. Und in dem Zug, also die hören wieder Platten und so weiter und fotografieren auf Film und jetzt werden auch Bücher auf Papier wieder total populär. Ich war auf vielen Wohnungsbesichtigungen in der letzten Zeit. Da, finde ich, ist der skandinavische Minimalismus doch sehr zu bestaunen, weil so die großen Bücherwände habe ich in den Wohnungen hier nicht mehr gesehen. Aber dennoch, es gibt wirklich so viele Bibliotheken gemessen an der Bevölkerungszahl. Und ich habe auch noch Zahlen von 2023. Also 81% der Bevölkerung haben ein Buch gelesen oder ein Hörbuch gehört. Die Hälfte der Bevölkerung liest mindestens ein Buch pro Quartal. Und mehr als 500.000 Norweger sind sogenannte Superleser. Also das bedeutet, dass die mindestens 25 Bücher pro Jahr lesen. Das ist ja immerhin 1/10 aller Norweger. Das ist ja schon nicht schlecht.
In der Tat. Thomas, gibt's da die eine Lieblingsautorin, den einen norwegischen Lieblingsautor für dich?
Ja, das muss ja kommen. Aber Knut, du weißt, was bei Shakespeare, King Lear hat sein ganzes Königreich zugrunde gerichtet, weil er sich für eine Tochter entscheiden musste. Ja, aber gut, ich hätte tatsächlich was, ein Buch, das sich vollkommen gegen unsere Zeit stellt, in der ja alles schnell vermittelbar, schnell konsumierbar sein muss. Das ist der Roman von Johan Harstad, allein schon wegen seines Umfangs nicht schnell konsumierbar. Das Buch umfasst nämlich 1120 Seiten. Ein Roman, der heißt Unter dem Pflaster liegt der Strand. Ich erzähle die Handlung nicht nach, weil die aus unzähligen Geschichten besteht, die sich teilweise sehr langsam entwickeln. Es gibt Themen in dem Buch, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie mich interessieren, von denen ich dann staunend gelesen habe, dass die mit meinem, mit unser aller Leben verbunden sind. Es gibt wunderbar poetische Passagen und es kommt immer was, mit dem man vorher nicht gerechnet hat, bis dann zu einer Wolte, bei der ich meinen Augen nicht getraut habe. Also kurz, wenn ich ein Buch empfehlen muss, Unter dem Pflaster liegt der Strand, Johan Harstad. Sowas habe ich noch nie gelesen.
Ein echter Klopper. Anja, hast du auch ein Buch, das für dich heraussticht?
Dann setze ich diesem Riesenklotz, den Thomas hier gerade vorgestellt hat, ein etwas schmaleres Buch entgegen. Ich mag sehr die Bücher von Marie Aubert. Die hat einen sehr französisch klingenden Namen. Die ist aber Norwegerin. Sie ist so Mitte 40. Von ihr ist zuletzt Eigentlich bin ich nicht so erschienen. Das ist ein schmaler Roman, ich glaube keine 200 Seiten, über ein Familientreffen an einem Wochenende, bei dem sehr viele alte Wunden wieder aufbrechen. Und das schildert Marie Aubert einfach mit großer Spannung und mit einem ganz tollen Einfühlungsvermögen. Jede Figur kommt da irgendwie zu ihrem Recht. Tolles Buch.
Für diejenigen, die sich näher über norwegische Literatur informieren wollen, empfehle ich euren 5-teiligen Podcast, den ihr produziert habt, überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Norwegen, der Büchersnack von Anja Höfer und Thomas Böhm. Und von Donnerstag bis Sonntag, dann ist Norwegen Gastland der Leipziger Buchmesse. Ich danke euch beiden für eure Zeit und das Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank.
Und wir wollen jetzt einen jungen Vertreter der norwegischen Gegenwartsliteratur vorstellen, Oliver Lovrenski, Jahrgang 2003, Anfang 20, also gerade mal, und Sohn einer Kroaten und eines Norwegers, was so außergewöhnlich gar nicht ist, wenn man weiß, dass für viele Kroaten seit Jahr und Tag Norwegen eine Art gelobtes Land ist und Stockfisch, Bacala, in Dalmatien genauso gern gegessen wird wie der getrocknete Kabeljau hoch im Norden. Oliver Lovrenskis autobiografischer Debütroman, der gerade auf Deutsch herausgekommen ist, heißt Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann? Der Junge hat ihn teilweise auf dem Handy geschrieben, der junge Autor. Lilly Ruge.
Früher ist Ivar gern zur Schule gegangen. Er hatte einen Traum von einer Anwaltskanzlei im besten Viertel Oslos. Doch es kam anders.
Wir treffen uns ungefähr jeden Tag, entweder direkt nach der Schule oder, wenn wir die Schule gerade mal nicht fühlen, gleich nach dem Aufwachen, so gegen 2-3 Uhr nachmittags. Und danach regeln wir, was geregelt werden muss, oder verbringen den Tag mit Para und Rausch. Meistens G, Alk, Speed, paar Mal die Woche auch Molly oder Crystal oder Pappe, Keta, Pilze, 2CB, Koks oder irgendwas anderes. Aber wir versuchen nicht mehr so viel zu trinken, denn das geht immer schief und ist auch nicht gut für die Leber.
In der Schule unterfordert sucht der begabte Iva zusammen mit seinen Jungs, Marco, Jonas und Arjan, die Herausforderung auf der Straße. Die hält zwar ihr Versprechen, was das schnelle Geld und den schnellen Rausch angeht, hält aber auch den großen Absturz bereit. Diese Art von Geschichte ist nicht neu. Urbanen Sozialrealismus haben vor Oliver Lovrensky, der das Buch mit 19 Jahren geschrieben hat, schon ganz andere gemacht. Was Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann, dennoch besonders macht, ist seine Sprache. Der ganze Text ist in Umgangssprache geschrieben, verzichtet komplett auf Groß- und Kleinschreibung und entwirft einen wilden Soziolekt aus Slangbegriffen, kroatischen und somalischen Wörtern. Ein Stil, der sich erst entwickeln musste, erzählt Oliver Lovrensky.
For about, I guess, 18 months.
18 Monate lang habe ich in Hochnorwegisch geschrieben. Aber das Buch wurde einfach nicht gut, weil der Stil nicht zur Geschichte gepasst hat. Dann habe ich All the Foreigners Have Their Curtains Closed von der norwegischen Autorin Maria Navarro gelesen. Sie schreibt in einem sehr umgangssprachlichen Stil mit kurzen Sätzen. Und das hat mir die Augen geöffnet. Ich weiß nicht, ob mein Buch ohne sie möglich gewesen wäre, weil es meine ganze Art zu schreiben verändert hat.
Oliver Lovrensky verdichtet Erinnerungsfetzen, Anekdoten und Introspektionen zu gehaltvollen, sprachlich hervorragend gemachten, oft lustigen Vignetten. Manche Kapitel sind nur ein paar Zeilen lang, andere maximal ein paar Seiten.
Und ich persönlich würde ja mit der Kohle rausrücken, wenn da so 4 Babos mit Machete über mir stehen. Aber der kleine Wichser will nicht hören. Und irgendwann drehen wir alle durch und schreien nur noch rum. Und ich denk, jetzt rufen die Nachbarn sicher gleich die Bullen. Aber dann klingelt Jonas' Handy und er ruft, das ist meine Oma, ich muss da ran. Und alle halten die Fresse, sogar der Wichser auf dem Boden. Und vielleicht liegt es daran, dass Jonas ihm die ganze Zeit die Machete an den Hals hält. Jedenfalls halten alle die Backen, bis Jonas sagt, hab dich auch lieb. Tschüss.
In Norwegen ging nach der Veröffentlichung und dem großen Erfolg von Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann, eine Diskussion darüber los, ob die im Buch geschilderten Erlebnisse vom Leben in Oslos Problembezirken wirklich autobiografisch sind, wie es seitens des Verlags heißt. Oder ob Oliver Lovrensky, Sohn des gut vernetzten Dichters Horvat Rem, nicht eher ein Nepo-Baby, ein Emporkömmling sei, das jetzt als Ghetto-Boy vermarktet werden solle. Für den Text ist diese Diskussion maximal nebensächlich, denn Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann, ist ein sprachliches Abenteuer, auf das einzulassen sich in jedem Fall lohnt. Und etwas zu sagen hat Oliver Lovrensky allemal. So will er sein Buch darüber gelesen wissen, wie destruktiv die Energie junger Männer sein kann, wenn sie nicht wissen, wohin mit sich.
In diesem Alter wollen junge Männer zu jemandem heranwachsen, Risiken auf sich nehmen, etwas aus sich machen. Und sie wollen das so sehr, dass sie, wenn du ihnen eine Waffe gibst, gegen eine Gruppe anderer mit Waffen kämpfen werden. Einfach nur, um das Gefühl zu haben, nützlich zu sein. Das ist eine enorme Ressource für die Gesellschaft. Aber wir müssen jungen Männern eine Mission geben und ein Regelwerk, das ihrem Leben Sinn gibt.
Oliver Lovrenskys Roman Bruder, wenn wir nicht Family sind, wer dann, ist in der Übersetzung von Caroline Hippe bei Hansa Berlin erschienen für 22 Euro. Lilly Ruger hat das Buch besprochen und hier sind Fleetwood Mac mit Landslide.
I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills, till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above?
sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my
Mac, Sie hören Bayern 2. Am Donnerstag dieser Woche wird, wie jedes Jahr, in der Glashalle der Leipziger Buchmesse der Preis dieser Leipziger Buchmesse verliehen. Einer der Nominierten ist der Schriftsteller Christian Kracht, der einen herrlich erratischen Roman namens Air geschrieben hat. Die Geschichte des Innenarchitekten Paul, die auf einer Orkney-Insel ihren Ausgang nimmt, dann nach Norwegen in eine riesige Serverfarm führt und schließlich in einer Parallelwelt spielt, vielleicht auf einem anderen Planeten, ist so realistisch gezeichnet, wie sie eindeutige Fantasy-Sci-Fi-Züge trägt. Schwer fassbar in wenigen Sätzen, aber wunderbar leicht lesbar. Christian Kracht hat ursprünglich einmal Maler werden wollen und bei dem vielen Grau in R. Es ist durchtönt nach gerade von allen möglichen Grauabstufungen, von Schmutziggrau bis Schiefergrau. Da musste ich an einen Satz des Malers Gerhard Richter denken. Grau ist die willkommene und einzig mögliche Entsprechung zu Indifferenz, Aussage, Verweigerung, Meinungslosigkeit, Gestaltlosigkeit. Ich habe mit Christian Kracht per WhatsApp über die Geschichte von R gesprochen und hier sind einige seiner Selbstauskünfte zum Buch.
Also ich mag am liebsten Grau und Beige. Und Grau, ich finde, Grau wird aber dann erst schön, wenn man eine kleine andere Farbe dazu gibt. Rot oder dunkelblau, auch gelb ist möglich. Der Protagonist ist ja nicht Dekorateur, sondern er betreibt das Homestaging, was ja ein wahnsinnig trauriger Beruf ist eigentlich, weil man muss sozusagen die Interieurs inszenieren für etwaige Käufer und dann wird das alles wieder abgebaut und man geht dann zum nächsten Objekt. Also man schafft sozusagen so eine Art Bühne oder Vorstellung oder Wunschgefallen. Also man kennt es ja, so Fantasy-Romanen, wo man sich so selber so Karten zeichnet von wo alles ist. Und wir wissen ja, bei Der Herr der Ringe gibt es ja vorne eine wahnsinnig gute Karte, wo Mount Doom zu sehen ist und Mordor und diese Ländereien. Und ich habe mir dann selber immer mit dem Bleistift so Karten gezeichnet. Man weiß ja auch gar nicht, was das jetzt für eine Welt ist. Es könnte ein anderer Planet sein. Und in meinem Buch ist es auch nicht ganz klar, glaube ich, welche der beiden Welten eigentlich eine Simulation ist. Ob die wir anfangs für reell halten, wo man Gummistiefel ordentlich an die Wand stellen muss und auf der Suche nach dem perfekten Sauerteigbrot ist, oder eben dann später, wo dann man, wie soll ich sagen, also wo dann wird dann um die wirklich wichtigen Dinge geht. Also wenn man jetzt ein Pfeil sich aus der Brust wieder herauszieht, ohne zu sterben. Den Ball. Es ist ja auch so, dass die beiden Welten, also die für uns reale Welt und dann die andere Welt auf dem anderen Planeten oder wo immer das ist, beide Welten spiegeln sich ineinander. Also dieses fantastische Buch, die Brüder Löwenherz, ist da sicher auch vorhanden. Da gibt es ja auch diese zwei Welten. Das war sicher ein großer Einfluss. Andere Einflüsse vielleicht, Cormac McCarthy, Die Straße, fast alle Bücher von Ursula K. Le Guin, besonders The Left Hand of Darkness. Ich weiß nicht, ob ihr es auf Deutsch heißt. Es gibt ja nichts Langweiligeres bei der Lektüre, wenn Schriftsteller Träume aufschreiben. Also ich selber, wenn ich etwas stoße in einem Roman, dann blätter ich immer weiter, weil ich finde, also aufgeschriebene Träume sind so, also wirklich, weil sie ja auch unsinnig sind und nur so einer Traumlogik folgen, nicht wirklich interessant. Und es gibt ja auch diesen schönen Satz von Henry James: Tell a dream oder write a dream, lose a reader. Nein, ich habe eigentlich den Roman in der Schweiz geschrieben und zum Teil auch in Japan und in Schweden, eben im Haus von Ingmar Bergman auf seiner kleinen Insel Fårö. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den ausgesprochen habe.
Soweit Christian Kracht. Sein Roman R ist bei Kiekmeuer und Witsch erschienen für 25 Euro. Nominiert ist er damit für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ebenfalls nominiert für diese Auszeichnung ist die Schriftstellerin Christine Bilkau mit ihrem Roman Halbinsel. Ein sensibel gebauter Roman über emotionale Altlasten, über Großzügigkeit und über das Geschäft mit dem Klimagewissen sei Halbinsel, so heißt es in der Jurybegründung für die Nominierung. Laura Freisberg hat den Roman gelesen.
Eine Halbinsel im nordfriesischen Wattenmeer. Hier an der Nordsee lebt Annette, fast 50, allein in einem kleinen Haus. Sie leitet die Bibliothek in der nahen Kleinstadt und hat einen Hund. Seit 20 Jahren ist sie Witwe, seit 5 Jahren ist die Tochter aus dem Haus. Annette hat sich eingerichtet im Alleinsein. Doch plötzlich zieht Lynn wieder bei ihrer Mutter ein. Nach dem Studium im Ausland und einem erfolgreichen Start ins Berufsleben hatte Lynn einen Zusammenbruch und will jetzt nur noch ihre Ruhe haben. Schlafen, essen und auf gar keinen Fall die Zukunft planen. Erstaunt stellt Annette fest, dass sie damit gar nicht gut umgehen kann.
25 würde sie diesen Winter werden. Alle diese Jahre, diese gesamte Zeit schien mir so überschaubar, so verschwindend schnell vergangen, als stünde ich an einer Bahnschranke und ein Zug rast vorbei. Da kommt er, da ist er, da fährt er. Und dann höre ich nur noch sein Rauschen aus der Ferne, wie ein Echo. Schwanger werden, ein Kind zur Welt bringen, den Partner verlieren, das Kind großziehen, es davongehen sehen, diese Jahre, hier, das sind sie gewesen. Und hier, das sind die Fehler, die du gemacht hast.
Christine Bilkaus Roman Halbinsel ist das feinfühlige Porträt einer Mutter-Tochter-Beziehung, bei der die Trauer um den früh verstorbenen Partner und Vater immer mitschwingt. Nach dessen plötzlichen Tod, aufgrund einer nicht erkannten Herzinsuffizienz, versuchen beide zu funktionieren. Das gelingt ihnen auch. Annette zieht Lynn allein groß und ist stolz, dass ihre Tochter in der Welt herumreist, Geld verdient und sich beruflich für Klimaschutz engagiert. Nach Lynns Zusammenbruch haben die beiden wieder einen gemeinsamen Alltag. Doch die Perspektive auf die jeweils andere hat sich verändert.
Das gibt dann ja immer diese Szenen, wo die Tochter Kartons aus dem Keller holt. Und es ist ja so ein bisschen wie das Kapitel nochmal aufschlagen und nochmal genau gucken, was ist da eigentlich gelaufen.
Lynn findet in diesen Kartons Erinnerungsstücke. Einen Pullover des Vaters, eine Teekanne aus der Zeit, als sie noch ein Baby war. Sie sind wie archäologische Fundstücke und lassen Mutter und Tochter noch einmal ganz anders über die Vergangenheit sprechen. Überhaupt sind die Wattwanderungen, die Annette und Lynn unternehmen, exemplarisch für die Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen.
Bei meinen Romanfiguren finde ich, dass das Watt in bestimmten Situationen ihre Ängste hervorlockt, würde ich sagen. Die Angst der Mutter um das Kind, die Angst, dass einem überhaupt auch im Leben, wenn man da so durchmarschieren muss, zwischendurch die Kraft verlässt, dass man mit den anderen nicht mithalten kann, zum Beispiel auch, wenn man in einer Gruppe wandert. Und an anderen Stellen legt das Watt aber auch die Stärken von den beiden Figuren frei, finde ich.
Christine Bilkau spielt meisterhaft mit den literarischen Bildern, die an das nordfriesische Wattenmeer geknüpft sind. Ein unberechenbarer Grauschimmel, der ins Watt hinausläuft, weckt Assoziationen zum Schimmelreiter von Theodor Storm. Der Ziegelstein, der zu Rungholt gehört haben könnte, erinnert an die Ballade »Trutz blanke Hans« von Detlef von Lilienkron aus dem späten 19. Jahrhundert.
Ein einziger Schrei. Die Stadt ist versunken und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, schwamm andern Tags der stumme Fisch.
Als Lynn in der Schule die Ballade von Lilienkron hörte, malte sie anschließend wochenlang Bilder von Unterwasserwelten. Während die Mutter glaubte, dass ihre Tochter eine Meerjungfrauenphase habe, zeichnete das Mädchen ertrunkene Menschen, um mit ihren Ängsten klarzukommen, und schaute im Internet nach, welche Küstenstreifen in Zukunft womöglich unter Wasser stehen könnten. Christine Bilkau beschreibt das Dilemma einer Generation von Eltern, die ihren Kindern einen zuversichtlichen Blick auf die Welt vermitteln wollen, aber angesichts von Kriegen und der Klimakrise eigentlich nur scheitern können.
Es kommt ja einmal vor, dieses Gedicht von Lilienkron, wo er über diese riesige Sturmflut schreibt. Und die Mutter liest diese Zeilen oder erinnert sich an diese Zeilen. Sie denkt an die Vergangenheit. Und bei der Tochter sieht man dann schon, sie denkt an die Zukunft. Das ist einfach der große Unterschied zwischen diesen beiden Generationen.
Christine Bilkau, im gleichen Alter wie ihre Ich-Erzählerin und in Hamburg lebend, lässt Annette voller Verständnis und Mitgefühl auf die jüngeren Generationen blicken. Und so ist es die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die bei allen Unwägbarkeiten des Lebens Sicherheit und Glück bereithält. Die Sinnkrise der Tochter wird damit auch zu einer Chance für die Mutter, sich selbst noch einmal anders zu erleben. Mutiger, kämpferischer, neugieriger auf das Leben.
Wie sehr ich mein Leben heruntergedimmt habe in den vergangenen Jahren, denke ich nun. Wie hatte mir das passieren können? Ich stehe auf, atme einmal tief durch und frage mich, was ich am liebsten tun würde. Ich, heute, jetzt.
Laura Freisberg war das über Halbinsel von Christine Bilkau, erschienen bei Luchterhand für 24 € und nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse, dessen Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung am kommenden Donnerstag bekannt gegeben werden. Donnerstag um 17 Uhr wissen wir, wer gewonnen hat. Die Dirne schläft mit dem Soldaten, der Soldat mit dem Stubenmädchen, das Stubenmädchen mit dem jungen Herrn und im immer so weiter die gesellschaftliche Stufenleiter hinauf, bis sich in der letzten von 10 Szenen der Kreis schließt und der Graf wieder auf die Dirne trifft. Das ist die Handlung von Arthur Schnitzlers »Der Reigen«. Geschrieben hat er sein skandalträchtiges Stück um 1900 herum. Heute ist es ein Bühnenklassiker, viel gespielt im Original, aber immer wieder auch in zeitgenössischen Bearbeitungen. 1995 etwa schuf der Grazer Werner Schwab seinen reizenden Reigen nach dem Reigen des reizenden Herrn Arthur Schnitzler. 3 Jahre später legte der Brite David Hare mit der Adaption »The Blue Room« nach. Vor 4 Jahren nun brachte der deutsche Erfolgsdramatiker Roland Schimmelpfennig in Stuttgart seine Reigenfassung heraus. Dieser theatralen Neuinterpretation hat der 57-Jährige nun auch noch einen Roman folgen lassen. Christoph Leibold über Sie wartet, aber sie weiß nicht auf wen.
Der Titel des Romans ist zugleich dessen erster Satz.
Sie wartet, aber sie weiß nicht auf wen. Die meisten Leute meiden um diese Uhrzeit den Park. Es ist eine warme Nacht, Ende Juni.
Sie, das ist Alejandra. Und Alejandra
hat den Körper eines Mannes. Aber jetzt, in dieser Sommernacht, ist sie eine Frau. Bei Sonnenaufgang wird sich Alejandra zurück in Karim verwandeln.
Aus Arthur Schnitzlers Dirne ist bei Roland Schimmelpfennig ein Stricher aus dem Iran geworden. Und der Soldat, der Freier, auf den Alejandra wartet, ohne vorher zu wissen, wer es an diesem Abend sein wird, ist hier ein Kriegsheimkehrer, zurück aus dem Afghanistan-Einsatz mit der Bundeswehr. Auch für alle anderen Schnitzler-Figuren hat Schimmelpfennig zeitgenössische Pendants gefunden, hat aus dem Stubenmädchen eine Hotelangestellte gemacht, aus dem Dichter einen Drehbuchautor oder dem süßen Mädel eine junge Frau, die zum Film will. Fünf Frauen, fünf Männer, zehn Zusammentreffen, die sich um den Geschlechtsakt drehen. Aber, das ist Roland Schimmelpfennig wichtig zu betonen, nicht nur.
Hier haben wir es in vielen Momenten mit Figuren zu tun, die nicht alleine sein wollen oder die das alleine nicht mehr aushalten, also die schon auf der Suche nach mehr sind als Zufallsbegegnung. In vielen der Szenen geht es mehr als nur um bloßen Sex oder schieres Verlangen. Will ich schon sagen, dass da eine andere, auch schmerzhaftere Dimension noch drin ist.
Eine Dimension, die sich gleich in der ersten, das Wort sei hier bewusst in der ganzen Vielfalt seiner Bedeutungsmöglichkeiten verwendet, in der ersten Paarung bemerkbar macht. Zwischen Karim, alias Alejandra, dem Geflüchteten, und Martin, dem traumatisierten Bundeswehrsoldaten. Vordergründig schnelle Triebbefriedigung auf einer Parkbank, genauer besehen aber auch eine verzweifelte Suche nach Halt und Geborgenheit zweier seelisch versehrter Menschen, die das Leben aus der Bahn geworfen hat. Die Grenzen zwischen echter Not und dem, was man gemeinhin als Notgeilheit bezeichnet, lassen sich freilich nicht immer scharf ziehen. Das macht die Sache spannend. Vergleichsweise eindeutig liegt der Fall beim Grafen. In Schimmelpfennigs Adaption ein Filmproduzent, Typ Harvey Weinstein, mit Besetzungscouch im Büro.
Früher war die Couch rot. Heute muss eine richtige Couch scheinbar blau sein. Wahrscheinlich, damit man die Flecken nicht so sieht. Was soll man machen? Man muss mit der Zeit gehen.
Tatsächlich war MeToo einer der Auslöser, sich das Material vorzunehmen. Und ohne es jetzt sozusagen mit harten Zahlen belegen zu können, muss ich schon sagen, dass bestimmte Mechanismen sich sicherlich nicht verändert haben und auch sicherlich nicht mal so schnell verändern werden. Und da kann auch ein Prosatext nicht unbedingt eine utopische Perspektive aufmachen. Es gibt die an manchen Stellen in dem Buch, wo eine andere Zukunft sozusagen vorstellbar ist, aber es gibt gleichzeitig auch diesen brutalen Stillstand der Situation, was Gewalt zwischen Männern und Frauen angeht.
Roland Schimmelpfennig wirft einen ungeschönten Blick auf gegenwärtige Geschlechterverhältnisse. Anders als vor über 100 Jahren bei Arthur Schnitzler auch queere Figuren inklusive. Die Romanform erlaubt es ihm zudem, das Innenleben seiner Charaktere auszuleuchten. Schnitzler ließ Typen auftreten, den Gatten, die Schauspielerin, die junge Frau, nur manchen gab er Eigennamen. Schimmelpfennig dagegen allen.
Ich muss sagen, es war für mich eine wirklich überraschende und auch sehr beglückende Erfahrung, weil das Theater in der Regel das, was im Kopf der Figur vorgeht, nicht beschreiben kann, sondern sich das oft im Dialog eben wiederfindet. Und in der Prosa ist es nun das genaue Gegenteil, das tief in die Psychologie hineingehen, in die Erinnerung reingehen, auch in die Hoffnung. Das ist also was vollkommen anderes. Das hat natürlich auch die Figuren nochmal eine vollkommen andere Komplexität gegeben.
Manchmal, wenn alles einfach schön ist, muss sie es zerstören. Sie kann nicht anders, obwohl es ihr leid tut und obwohl es ihr selber wehtut. Es ist, als ob es einfach nicht sein dürfte, das Glück. Oder es ist, als ob es einfach nicht sein könnte, dass etwas hält, dass etwas Bestand hat, dass etwas nicht mit Enttäuschung endet, dass etwas nicht damit endet, dass sie allein gelassen wird.
Sie wartet, aber sie weiß nicht auf was. So könnte Roland Schimmelpfennigs Reigenroman vielleicht auch heißen. Die Menschen, die er beschreibt, tragen zwar eine manifeste Sehnsucht in sich, haben aber nur eine recht vage Vorstellung davon, wie das gemeinsame Glück mit einem anderen Menschen über den kurzen Moment der sexuellen Vereinigung, über Quickies und One-Night-Stands hinaus aussehen könnte. Umso genauer wissen sie Bescheid über Sex als Mittel der Machtausübung oder Manipulation. Roland Schimmelpfennig hat Arthur Schnitzlers Reigen ein paar Umdrehungen weitergedreht, in unsere Zeit, die reaktionäre Kräfte aber gerade wieder zurückzudrehen versuchen. Die Gewalt zwischen den Geschlechtern, die Schimmelpfennig beschreibt, wird uns wohl noch über Jahre hinaus beschäftigen.
Christoph Leibold war das über Roland Schimmelpfennigs Reigenroman »Sie wartet, aber sie weiß nicht auf wen«. Das Buch erscheint an diesem Mittwoch für 24 Euro bei S. Fischer. Jetzt kommt der Franzose Saint-Severino, der an nahezu nichts leidet. Il suffirait de presque rien.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, pour prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires.
Und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Lisbeth Salander aus Stieg Larssons Krimi-Trilogie. Gewusst hat, neben vielen anderen, Uschi Sünkel aus Lichtenfels. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach einer sehr bajuwarischen literarischen Figur. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Zum Hofbräuhaus.
Sie schauen ja total gestresst aus.
Ja, und was trinken habe ich auch noch nicht gekriegt.
Probieren Sie es einmal mit Yoga.
Ja, das verstehst du nicht, du Taxiamsel.
Taxiamsel gleich links raus und zwar in hohem Bogen.
Langsam, Frau Nachbarin, gell? Ich bin in einem dringenden Auftrag unterwegs.
Aha, was ist denn im Wirtshaus so dringend?
Nix. Man hat dazu seine Gewohnheiten.
Also ich tät im Dienst keinen Alkohol trinken.
Ich steh immer am Mass.
Hoffentlich bleifrei.
Was ist jetzt das?
Bier ohne Alkohol.
Sauber.
Wirkt isotonisch, zum Beispiel, wenn man Sport treibt.
Ja, Sport soll ich auch noch machen. Oder?
Ich meine das doch nur rein hypothetisch.
Hypo was? Also mit Bankgeschäfteln, da kenne ich mich nicht aus.
Ich würde halt keinen Alkohol trinken, wenn ich noch was Wichtiges zum Erledigen hätte.
Bleifrei kannst selber saufen, ja? Das Spielzeugbier, das trinke ich nicht.
Jetzt chillen Sie mal. Sie sind ja schon ganz rot im Gesicht, sonst trifft Sie eh noch der Schlag.
Nein, nicht schon wieder.
Haben Sie es einmal mit Musik probiert? Das entspannt.
Der singt doch in meiner Tonlage.
Ja, super, probieren Sie es einmal aus.
Halleluja, Halleluja.
Ja, also wie ein Zeiser klingt es nicht gerade.
Ja, greislich klingt es, ich sing nicht mehr.
Mir ist halt noch kein Meister von Mimik gefallen.
Sie, kommt da vorne der Hauptbahnhof?
Mhm.
Da holst du mal, wenn es recht ist.
Was will er denn jetzt schon wieder?
Mein alter Arbeitsplatz. Nummer 172 habe ich gehabt.
Ehrlich? Bei der Bahn waren sie angestellt?
Verstand's, gell? Ich war quasi Kofferbeauftragter.
Ach so, und jetzt haben Sie die Branche gewechselt.
Ich muss dem Kultusminister einen Ratschluss übermitteln.
Consulting, aha.
Von ganz oben.
Da sind Sie aber ganz schön aufgestiegen.
Ich bin nur im Kurierdienst.
Soll ich Sie dann nicht gleich in die Salvatorstraße bringen?
Nein, erst zum Hofbräuhaus.
Also gut, muss der Minister halt noch warten.
Ah, du, hast du vielleicht einen Schmeizler?
Hä? Im Handschuhfach müsste noch eine Gletscherbrise liegen. Ah,
so geht sie mit.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.